War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, liebe Abenteurer. Heute riecht die Luft nach Salz, nassen Planken und Geschichten. Wir reisen zu einer Insel im großen Pazifik, wo ein echter Seemann über Jahre allein lebte. Er hieß Alexander Selkirk und etwas an seiner Geschichte klingt vertraut.
Es geht um Mut, um kluge Einfälle und um dieses Ziehen im Herzen, wenn nur Wellen und Wind antworten. Diese Reise ist aufregend, staunenswert und freundlich genug für neugierige Ohren. Manchmal pocht das Herz schneller, doch es bleibt warm und hoffnungsvoll.
Ein Hinweis, der mich kribbelig macht. Ziegen werden wichtige Weggefährten und Katzen auch. Warum, verraten wir noch nicht. Nur so viel. Aus einfachen Dingen entstehen große Ideen.
Kinder zwischen 7 und 13 werden staunen, Erwachsene ebenso. Denn hier leuchten Sterne über einer einsamen Bucht und es knarren Hütten aus duftendem Holz. Und am Ende versteht man besser, wie stark ein einzelner Mensch sein kann.
Bereit, die Anker zu lichten und das Herz zu öffnen für eine wahre Geschichte, die ein berühmtes Buch inspiriert hat? Dann ruft jetzt jemand die Winde herbei, der diese Reise wie kein anderer führen kann.
Wir übergeben an unseren Geschichtenerzähler. Er nimmt uns mit auf die Spuren von Alexander Selkirk. Ohne Eile, aber mit klarem Kurs.
Lower Largo in Schottland, ein kühler Morgen, als Nebel wie feuchter Atem über den Netzen hängt. Alexander Selkirk, geboren in 1676, hört schon als Junge das Flüstern der See. Teer, Salz und das Schnalzen der Segel prägen sein Herz. Jahre später dient er als erfahrener Steuermann auf einem Kaperschiff. Kaperschiffe, so nannten die Engländer Schiffe mit Erlaubnis, feindliche Handelsschiffe aufzubringen. Der Pazifik ruft. Die Namen seiner Reisegefährten klingen in den Listen. Der berühmte Weltumsegler William Dampier als Lotse einer Flotte waghalsiger Seefahrer. Auf dem Schiff Cinque Ports steht ein strenger Kapitän namens Thomas Stradling. Vor ihnen liegt ein Meer so weit, dass selbst Mut gelegentlich klein wird. Südlich, dort wo Winde wie Peitschen pfeifen, umtost die Flotte das sturmgekrönte Kap Horn. Wochenlang knallen Böen gegen Masten, Wasser peitscht Gesichter und das Holz ächzt. Alexander prüft Kompass und Wolken, zählt die Atemzüge zwischen den hohen Wellenbergen. Das Ziel sind die Juan Fernandes-Inseln weit vor der Küste des heutigen Chile. Eine stille Bucht dort verspricht frisches Wasser, Holz und Ruhe. Doch Alexander sieht, wie die Planken der Cinque Ports mürbe sind, die Nähte singen unter Druck. Er warnt, so erzählt es später die Chronik. Der Kapitän aber hört nur ungern. Zwischen beiden knistert Streit wie trockenes Laub. Juan Fernandes, Inselmaß Tierra, im Spätsommer des Jahres 1704. Das Wasser schimmert grün, Ziegen rufen aus den Hügeln und ein Bach kühlt die Finger. Alexander bittet, an Land gelassen zu werden, überzeugt, dass das Schiff zu krank zum Weiterfahren ist. Die Männer tragen ihm eine Muskete, etwas Pulver, einen Beutel mit Zündsteinen, ein Beil, ein Messer, eine Bibel, Decken, Tabak und etwas Kleidung an den Strand. Ein Boot stößt ab. Alexander hebt die Hand. Er wünscht, sein Entschluss wäre Luft und ließe sich zurückholen. Doch schon schiebt die Dünung das Boot zum Schiff und das Schiff zur offenen See. Die erste Nacht schmeckt nach Rauch und Salz. Ein kleines Feuer leckt an trockenen Zweigen, Funken tanzen in der Dunkelheit. Alexander lauscht dem Krabbeln unsichtbarer Tiere, dem schweren Atem der Brandung. Als das Morgengrauen auf die Hügel steigt, ist die Cinque Ports nur noch ein Strich am Horizont. Einsamkeit legt sich wie ein Mantel um seine Schultern. Er beginnt, Holz zu sammeln, Flächen zu erkunden, Zeichen im Boden zu lesen. Eine Quelle schenkt Wasser, Muscheln und Langusten füllen den Bauch. In seinem Kopf ordnet er Vorräte, Wege, Zufluchten. Der Entschluss reift, er wird leben, nicht warten. Aus Pimentobäumen, deren Blätter würzig duften, errichtet Alexander zwei Hütten. Eine zum Schlafen, eine zum Kochen und Arbeiten. Er richtet Pfähle auf, bindet Stangen mit Lianen, deckt das Dach mit breiten Blättern. Das Messer glänzt stumpfer mit jedem Schnitt. Die Muskete hält er trocken, doch Pulver ist endlich und bald wird das Jagen mit Schuss unmöglich sein. Er übt, Funken auf Zunder zu schlagen, bewahrt Glut in trockenem Mark, damit das Feuer nie ganz erlischt. Wenn Nebel vom Meer heraufzieht, liest er in der Bibel, leise murmelnd, und die Seiten rascheln wie Flügel. Die Ziegen der Insel werden zu Lehrern. Anfangs entkommen sie mit spielerischer Leichtigkeit. Doch Alexander lernt das Gelände, die Sprünge der Tiere, ihre Pausen. Bald rennt er barfuß, die Füße härten zu Sohlen wie Leder. Und manchmal schlägt er eine Ziege im Lauf zu Boden. Aus Häuten näht er Kleidung mit einer aus Eisen flach geklopften Nadel und schmal geschnittenen Lederriemen. Die Hosen sitzen steif, die Jacke riecht nach Wild und Sonne. Er findet wildernde Ratten in der Nacht und lockt streunende Katzen an, füttert sie, bis sie bleiben. Ihre Pfoten sind leise Wachen an seinem Bett. Regenzeiten kommen, in denen die Wolken wie aufgeplatzte Schläuche gießen. Das Dach schlägt, die Wände zittern, der Boden wird weich wie Brot. Alexander verstärkt die Pfosten, gräbt drinnen, um das Wasser abzuleiten. Er lernt, den Ton der Tropfen zu deuten, wann ein Sturm abzieht, wann er bleibt. Oft blickt er von einem Hügel über die Bucht. Er prüft den Horizont, jeden Streifen, der wie ein Segel aussehen könnte. Wenn der Abend sinkt, köcheln Langusten in einer Schale über Glut und die Nacht riecht nach Meer und Rauch. Sein Kalender ist der Himmel. Sein Takt ist der Wellenschlag. Eines Tages tauchen Segel auf. Ein Boot schrammt über Kies. Stimmen, fremd. Spanische Seeleute betreten die Insel. Es ist Kriegszeit in Europa. Und wer als englischer Kaperfahrer gilt, ist in ihren Augen ein Feind. Alexander duckt sich ins Dickicht, klettert in einen Baum, drückt die Wange an die Rinde. Schritte scharren unter ihm. Metall klirrt, ein Schuss reißt Vögel hoch. Stunden werden lang wie Gummifäden. Dann zieht das Boot ab. Die Stille kehrt vorsichtig zurück. In seinem Bauch mischen sich Erleichterung und ein Stich aus Stein. Rettung war nahe, aber falsch. Beim Jagen rennt Alexander eine steile Flanke hinab. Der Boden rutscht, Steine schießen wie murmelnde Kugeln. Er stürzt, überschlägt sich, die Welt wird kurz schwarz. Als er erwacht, liegt der Körper einer erlegten Ziege neben ihm. Später wird er erzählen, dass ihre warme Decke ihn vor Kälte schützte, bis die Sinne zurückkamen. Tage geht er vorsichtiger, die Hand am Stamm, den Blick prüfend. Die Insel ist Lehrerin, streng, aber gerecht. Wer ihre Regeln versteht, darf bleiben. Die Tage fließen 4 Jahre und 4 Monate lang. Alexander teilt sie in kleine Aufgaben. Wasser holen, Hütten flicken, Feuer hüten, Vorräte sammeln. Manchmal liest er lange in der Bibel und spricht die Worte laut, damit die eigene Stimme nicht fremd wird. Er zählt die Monde, markiert Wandertage, beobachtet Sterne wie alte Freunde. Wenn der Wind nach Norden dreht, bringt er kühle Atemzüge. Wenn er aus Westen weht, trägt er Möwenschreie heran. Kleine Zeichen werden zu Landkarten im Kopf. Dann, an einem klaren Tag im Februar des Jahres 1709, liegt plötzlich ein Doppelsegel am Horizont. Alexander rennt den Hang hinab. Herzschläge zählen schneller als Schritte. Er häuft trockenes Holz, bläst Glut an, Flammen steigen. Rauch streicht über die Bucht. 2 englische Schiffe, die Duke und die Duchess, ankern. Ein Boot nähert sich. Männer spähen, sehen eine bärtige, zerlumpte Gestalt. Die Stimme des Fremden kommt stockend, als hätte sie lange geruht, doch die Worte sind englisch. Auf den Bootsplanken funkelt Salz wie Zucker. Rettung ist nicht mehr nur ein Wunsch, sondern Gewicht und Holz und Handreichung. An Bord der Duke schreibt der Kapitän Woods Rogers später von diesem Mann, der schneller rennt als Bergziegen und dessen Haut die Sonne gegerbt hat. William Dampier, nun Lotse, erkennt in ihm den einstigen Steuermann. Zuerst wärmen Suppe und Fleisch den Magen. Alexander schläft auf einem echten Deck, das sanft atmet. Schon bald hilft er beim Steuern entlang gefährlicher Küsten, denn er kennt Strömungen und Wolken wie andere Straßennamen. Seine Hände, hart wie Ruderholz, finden wieder den Takt des Schiffes. Die Reise führt nach Norden. Später in jenem Jahr bringen die englischen Schiffe ein großes spanisches Handelsschiff auf, nahe den warmen Küsten Neuspaniens. Alexander steht als kundiger Seemann seinen Mann. Kaperschiffe jagten nicht blind, sondern mit Blick, Erfahrung und dem Mut, günstige Winde zu nutzen. In den Tagebüchern dieser Fahrt, die Woods Rogers nach seiner Rückkehr veröffentlicht, steht auch die Geschichte des Inselmannes aus erster Hand und ohne Staub. Bristol, im Herbst des Jahres 1711. Die Duke kehrt heim. Das Ufer dampft vor Arbeit, Karren rollen, Taue singen und Salz klebt an Mänteln. Alexander Selkirk hat Anteil am Gewinn, ein wenig Geld, viel Geschichte. Zeitungen und Flugschriften berichten, neugierige Städteohren spitzen sich. Man staunt über den Mann, der allein auf einer Insel lebte, über Katzen als Freunde und Ziegen als Lehrer, über Hütten aus würzigem Holz und Feuer, das nie erlosch. In London erscheinen Berichte und wenige Jahre später, im Jahr 1719, veröffentlicht Daniel Defoe einen Roman über einen Mann, der auf einer Insel strandet und lernt, aus fast nichts ein Zuhause zu bauen. Viele glauben, dass die Erlebnisse von Alexander Selkirk den Funken gaben, der diese Geschichte entzündete. Der Roman mischt anderes hinzu, doch im Innersten schlagen vertraute Töne. Einsamkeit, Einfallsreichtum, Hoffnung. Alexander kehrt nach Schottland zurück, schaut auf die stillen Netze im Hafen von Lower Largo. Manchmal sitzt er, die Hände ruhig, und die Gedanken fahren hinaus. Das Land ist freundlich, doch das Meer bleibt sein erster Atemzug. Er heuert wieder an, diesmal in königlichen Diensten. Das Deck wird erneut Boden unter seinen Füßen, das Rigg sein vertrautes Geäst. Im Jahr 1721, vor der Westküste Afrikas, holt eine Krankheit viele an Bord. Alexander Selkirk stirbt auf See und die Mannschaft übergibt ihn den Wellen. Kein Stein, der seinen Namen trägt, doch die See bewahrt ihn auf ihre Weise. In Lower Largo erinnert eine Statue an den Mann, der mit dem Meer sprach und Antwort fand. Weit weg, im Pazifik, tragen die Inseln des Juan Fernandez Archipels neue Namen. In 1966 nennt Chile die Insel Masatiera zu Ehren einer berühmten Romanfigur Robinson Crusoe. Und die weiter draußen liegende Insel erhält den Namen Alejandro Selkirk. Zwei Namen, zwei Linien, die sich über einer wahren Geschichte kreuzen und weiterziehen. Was auf der Insel geschah, bleibt greifbar. Ein Mann nutzte, was da war. Holz, Stein, Wasser, Tiere, die Sonne am Himmel und Wörter in einem Buch. Aus dem Summen der Insekten und dem Hämmern des Windes formte er Tage, die hielten. Aus Furcht wurde Vorsicht, aus Vorsicht wurde Können und aus Können wuchs Gelassenheit. Oben auf den Hügeln der Insel wehte oft ein Wind, der nach Pfefferblatt und fernem Regen roch. Dort stand Alexander, die Hand über den Augen und suchte den Horizont ab. Er suchte nicht nur Schiffe, er suchte Gewissheit, dass sein Leben weitergehen würde. Jede Wolke wurde zum Zeichen. Jede Welle war ein Satz im großen Buch des Meeres. Wenn die Sterne so klar waren, dass sie wie Nägel im Himmel steckten, saß Alexander bei der Glut. Er schärfte seine Klinge auf einem Stein, prüfte Riemen, flocht ein neues Band. Die Katzen rollten sich auf warmen Füßen zusammen. Kein prunkvoller Palast, nur ein Kreis aus Licht in einer großen Nacht. Doch darin lag Geborgenheit. Jahre später in Städten, fern der Insel, drucken Pressen seine Geschichte in schwarzer Tinte. Leser halten sie in den Händen, spüren die raue Kante des Papiers. Eine wahre Begebenheit verwandelt sich in ein leuchtendes Bild, das in die Welt hinausgeht. Es erinnert daran, dass Wissen in Köpfen lebt, aber Mut in Händen, die handeln. Alexander Selkirks Inseljahre sind mehr als eine Vorlage für einen Roman. Sie erzählen von Beharrlichkeit, von Lernen ohne Lehrer, von Freundschaft zwischen Mensch und Tier und davon, dass Hoffnung wie ein Feuer ist, klein begonnen, oft behütet und dann stark genug, um Schiffe heranzuwinken, die sonst vorbeigezogen wären. So endet die Reise eines Mannes, der auf einer Insel nicht nur überlebte, sondern wuchs. Sein Name bleibt mit Wellen verwoben, mit Holz, Rauch und Sternen. Und irgendwo zwischen Schiff und Strand, zwischen Buch und Wirklichkeit, steht Alexander Selkirk still, die Hand an der Stirn, und schlägt leise den Kurs ein, dem viele bis heute folgen.